Hallo, mein Name ist Peter Klar und ich bin Schwarmcoach. Ich will lernen, wie man Organisationen besser machen kann. Bringen wir Erfolg und Erfüllung zusammen in der Schwarmorganisation. Lass die Hierarchie hinter dir und entdecke mit mir neue Führungspraktiken. Heute mit den Prinzipien des Agilen Manifests. In der letzten Episode haben wir uns die Prinzipien 1 bis 3 angeschaut und heute geht es gleich weiter mit Prinzip Nummer 4. Meine Überschrift lautet hier: Alle täglich in einem Boot. Im Original lautet das dann: Business people and developers must work together daily throughout the project. Also Fachexperten und Entwickler müssen während des Projekts täglich zusammenarbeiten. Hier ist gemeint, dass es eben nicht diesen berühmten Zaun zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer geben kann, über dem dann der Auftraggeber den Auftrag, die Beauftragung wirft, vielleicht auch mit einem Pflichtenheft oder einem entsprechenden Beauftragungsdokument, in dem alles genau spezifiziert ist. Und dann wartet er hinter seinem Zaun, bis der Auftragnehmer dann gearbeitet hat und das Resultat liefert. Dieser Zaun muss weg in der Agilität. Es gibt nämlich täglich Fragen, die man am besten gemeinsam klärt. Detailfragen, vielleicht auch Grundsatzfragen, Richtungsfragen, Priorisierungsfragen. Da braucht es eine gewisse Offenheit und auch Ehrlichkeit, und zwar auf beiden Seiten. Und das ist nur mit Vertrauen möglich. Wir erinnern uns, dass wir ja eine komplexe Problemsituation vorhaben, zu lösen mit Agilität. Das heißt, wir rechnen immer wieder damit, dass uns Probleme begegnen, mit denen wir nicht gerechnet hatten, die wir auch nicht einplanen können, sowohl auf der Kundenseite als auch auf der Entwicklungsseite. Das kann eine technische Schwierigkeit sein, die sich nicht lösen lässt. Das kann aber auf der Kundenseite genauso sein, dass sich die Welt weiter dreht, dass plötzlich eine neue Gesetzesregelung herauskommt oder dass der Konkurrent bereits reagiert hat und ein anderes Produkt möchte. In unserem Szenario rechnen wir jedenfalls mit Überraschungen. Wenn eine solche Überraschung auftritt, egal auf welcher Seite des Zauns, wenn der Zaun uns daran hindert, zusammenzuarbeiten und es gemeinsam zu lösen, dann haben wir ein echtes Problem. Dann hat eine Seite des Zauns das Problem. Ist es der Auftragnehmer, dann wird er nämlich nicht liefern können rechtzeitig das Versprochene. Davon hat der Kunde dann aber auch, irgendwann mal hat der Kunde das Problem auch, er erkennt es bloß sehr viel später. Und umgekehrt, der Kunde hat ganz andere Wünsche plötzlich, ist aber vertraglich gebunden und hinter dem Zaun wird das weiter produziert, was ursprünglich mal vorgesehen war. Also auch das ist ja ein Problem. Und in der agilen Welt und Voraussetzung für agile Prinzipien, dass diese Sinn machen, ist einfach eine komplexe Problemsituation. Da rechnen wir mit Überraschungen und die haben möglicherweise schon auch das Potenzial, dass man die gemeinsam lösen muss. Dazu muss man sie möglichst früh erkennen und dann gemeinsam ansprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Und das hat ja nichts damit zu tun, dass man zum Beispiel als Auftraggeber nachgibt und verliert, weil der Auftragnehmer ein technisches Problem nicht gelöst bekommt, was das sein Problem ist. Er muss die technischen Probleme lösen. Ja, aber als Kunde habe ich ja nichts davon, wenn da unlösbare technische Probleme dahinter stecken. Dann muss ich ja auch irgendwie mir überlegen, was mache ich jetzt? Ne? Bestehe ich jetzt darauf, dass dieses Problem zuerst gelöst wird? Könnte ja sein, weil das wichtig ist, weil das die Grundlage von vielen ist. Oder ist vielleicht dieses Problem nur an einer Stelle verantwortlich für einen kleinen Nutzen? Dann bin ich vielleicht sogar gewillt zu sagen, ich verzichte auf diesen Nutzen oder ich stelle ihn einfach weiter hinten an, sodass einfach mehr Zeit dafür da ist, an dem Problem zu arbeiten. Und schon ist das Problem gelöst auf beiden Seiten und man kann wieder produktiv nach den wichtigen und großen Dingen Ausschau halten. Also diese tägliche Zusammenarbeit bedeutet, der Zaun muss weg. Ich weiß natürlich, dass das nicht so einfach ist, diesen Zaun abzubauen, weil wir in Deutschland gerade mit den Arbeitsgesetzen sehr viel Schutz haben, um verdeckter Arbeitnehmerüberlassung oder auch einer Scheinselbstständigkeit entgegenzuwirken. Deswegen gibt es juristisch diesen Zaun und jeder hat auf seiner Seite des Zauns zu bleiben. Nur funktioniert natürlich Agilität in diesem Kontext so nicht. Und deswegen ist es wichtig, auch das möglichst früh mal mit dem Kunden anzugehen und sich Gedanken, organisatorische Gedanken darüber zu machen, wie setze ich ein Projekt so auf, dass wir eben nicht in eine verdeckte Arbeitnehmerüberlassung reinlaufen, indem zum Beispiel der Kunde Weisung erteilt und einen eingliedert und wir dennoch im Projekt Dinge gemeinsam machen und gemeinsam beschließen. Das sollte ja dennoch möglich sein, auch in einem Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis. Woran erkenne ich, dass dieses vierte Prinzip gut funktioniert? Naja, solange der Kunde denkt, dass er Druck aufbauen müsste, damit er seine Dinge bekommt, ja, solange diese Denkhaltung noch da ist, ist auf jeden Fall dieses vierte Prinzip noch nicht vollständig umgesetzt und da gibt es dann noch was zu tun. Vielleicht muss man dann mit dem Kunden auch mal Gespräche führen, ob man denn überhaupt agil arbeiten möchte und ob ihm überhaupt daran gelegen ist, agil zu arbeiten, ob er einen Nutzen daraus zieht. Auch da gibt es sofort viele Dinge, die du jetzt angehen kannst, indem du dir überlegst, wer ist denn mein Kunde, wie arbeite ich mit dem zusammen, wie kann ich intensiver zusammenarbeiten, wie kann ich häufiger in kleineren Häppchen miteinander auskommen, wie können wir eine neue Offenheit leben und mehr Vertrauen und Ehrlichkeit leben. Das sind so Fragen und möchte der Kunde das überhaupt? Ja, das sind so Fragen, die man sich hier stellen kann, um dem vierten Prinzip gerecht zu werden. Und damit sind wir beim Prinzip 5 mit der schönen Überschrift: Im Kern braucht es intrinsisch motivierte Menschen. Im Original lautet das: Build projects around motivated individuals, give them the environment and support they need and trust them to get a job done. Übersetzt heißt es: Errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld und die Unterstützung, die sie brauchen und vertraue darauf, dass sie die Arbeit erledigen. Dem fünften Prinzip liegt zugrunde der Gedanke, dass es hier nicht darum geht, ein Massenprodukt in großer Stückzahl immer gleich zu bauen und auf ausgetretenen Pfaden weiter zu laufen und möglichst schnell immer die gleichen Schritte zu machen. Wenn das die Problemstellung ist, dann ist auch hier der Rat, dann mach es nicht agil, davon profitiert man nicht. Wir gehen hier davon aus, dass es um individuelle Probleme geht, die man lösen muss. Und dafür braucht man Ideen, man braucht Kreativität, man braucht eine Inspiration, man braucht andere Gedanken, um eben nicht auf den ausgetretenen Pfaden zu bleiben. Und diese Gedanken können eben Mitarbeiter entwickeln, wenn sie intrinsisch motiviert sind. Sie wollen dieses Problem lösen. Im Gegensatz zu extrinsisch motiviert würde bedeuten, sie machen das Ganze, um Geld zu verdienen. Ja, das ist eine Notwendigkeit und dennoch möchten Sie gerne das Problem als solches lösen. Das ist die Herausforderung, die für Sie eine echte Bereicherung darstellt, wenn Sie solche Probleme lösen dürfen. Das sind intrinsisch motivierte Mitarbeiter und die braucht es, um Kreativität zu entwickeln und um Inspiration wirksam werden zu lassen. Jetzt kommt ein Umfeld, ja, wo kann man da ansetzen? Ja, ich kann jetzt nicht unbedingt die Mitarbeiter intrinsisch machen. Ja, ich kann sie auch nicht alle entlassen und völlig neue Mitarbeiter einstellen. Aber ich kann unbedingt auf das Umfeld einwirken. Es gibt Dinge, die sind einfach ungünstig, um Kreativität und Inspiration zu fördern. Zum Beispiel, wenn ich schlechte Werkzeuge habe. Dann muss ich sehr viel manuelle Arbeit leisten, die demotivierend wirkt, die lästig ist, die eintönig ist. Gute Werkzeuge machen mir das Leben an der Stelle leichter. Das Gleiche kann ich auch auf den Arbeitsplatz anwenden. Auch hier gilt, wenn der Schreibtisch zu klein ist, schlecht ausgeleuchtet ist, ungünstig steht, wenn ich viele Leute im Rücken habe, wenn es laut ist. Ja, da kann ich schlecht arbeiten und vielleicht bin ich dann auch nicht so richtig inspiriert und kreativ, weil ich gar nicht mit meinem Kopf in der Sache, in meiner Problemstellung bleiben kann. Das Gleiche gilt auch, wenn die Arbeitsplätze von dem Team, das dieses Resultat erzeugt, das Projekt durchführt, zu sehr verstreut sind. Wenn die sehr weit auseinander sitzen, dann ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass die sich regelmäßig abstimmen. Und damit kommt auch so ein kreativer Prozess gar nicht so richtig zustande. Kreativität funktioniert ja häufig nicht dadurch, dass man ein Meeting macht und sagt, heute machen wir Kreativität, wie lösen wir das Problem, sondern ja, jemand sitzt am Schreibtisch und denkt gerade drüber nach, was es heute in der Kantine gibt und dabei hat er die Idee, wie man das Ding lösen kann. Da schickt er dem Kollegen oder der Kollegin gegenüber auf dem Schreibtisch und erklärt die Idee und plötzlich kommt auf der Seite nochmal eine Zusatzidee hinein und schwuppdiwupp hat man eine tolle neue Lösung für das ganze Problem. Ja, das geht natürlich nicht, wenn jeder in einer Isolationshaft quasi sitzt, in einem eigenen Büro sitzt. Wie soll dann diese Inspiration und die gegenseitige Befruchtung passieren? Also das ist auch ein ungünstiges Umfeld für Kreativität. Das ist ein günstiges Umfeld, wenn jeder seine Arbeit machen muss und konzentriert in seiner Arbeit ist und es keine Teamleistung braucht. Wenn es eine Teamleistung braucht, dann sollte man schauen, dass die Arbeitsplätze nicht so sehr verstreut sind. Ja, das lässt sich nicht immer vermeiden. Dann geht es aber gerade weiter. Dann brauche ich eine gute Kommunikationsinfrastruktur. Dann sollte es natürlich jederzeit möglich sein, per Telefon, per Internet sich irgendwie zusammenzuschließen und zu chatten oder zu sprechen oder Video zu Konferenzen, am besten noch mit geteilten Bildschirmen. So eine Infrastruktur ist dann notwendig. Und die muss natürlich auch funktionieren, die muss auch vorhanden sein. Es ist ja ätzend, wenn ich so eine Konferenz aufsetze, zum Beispiel mit Skype oder mit einem anderen Produkt, und nach 5 Minuten hadere ich schon wieder und kämpfe mit der Technik, weil irgendwas wieder nicht funktioniert. Ja, das wäre dann der Ersatz dafür, wenn man weit auseinandersitzt, dann muss man es eben elektronisch zusammenbinden. Auch das ist ein wichtiges Umfeld, das man mit beeinflussen kann. Und zu guter Letzt habe ich hier noch stehen, ja, ungünstig im Umfeld ist, wenn die Kultur und auch das Umfeld es nicht ermöglichen, dass man Pausen macht. Pausen sind wichtig. Einerseits für die Produktivität und andererseits aber auch für die Kreativität. Wenn ich permanent durchrödel, dann werde ich nicht unbedingt schneller fertig, sondern ich mache wahrscheinlich mehr Fehler, werde unkonzentrierter. Deswegen sind Pausen notwendig und die sind auch gut. Insbesondere für Kreativität, das ist zumindest meine aktive Beobachtung und das wird ja auch immer wieder von entsprechenden Psychologen so bestätigt, dass die Kreativität eben nicht dann stattfindet, wenn man Deep Work macht, wenn man sehr tief in einer Materie drin ist und arbeitet, sondern wenn man seinen Kopf wieder frei macht und mal aus dem Fenster guckt und die Gedanken schweifen lässt und zack, kommt eine Idee und dann bin ich kreativ. Also Pausen sind deswegen auch wichtig. Ich brauche ein Pausenumfeld, das mir eine günstige Pause ermöglicht. Im Prinzip steckt da auch noch der Begriff Unterstützung, also Umgebung und Unterstützung. Was ist hier gemeint? Mit Unterstützung kann man sich leicht vorstellen, dass es günstig ist, wenn ein Team einen Coach zur Seite hat, einen agilen Coach, einen Scrum Master oder irgendwas in der Art, einen Schwarmcoach. Jemanden, der dem Team hilft, dieses agile Mindset und auch eine gute Teamzusammenarbeit zu entwickeln. Auch unterstützend wäre es, wenn es einen Kümmerer gibt. Das kann zum Beispiel eine Führungskraft sein, es kann aber auch jeder andere sein. Jedenfalls jemand, der nicht zu geballert ist mit Arbeit im Projekt, sondern der Luft hat, um sich dann um Probleme zu kümmern, die das Team selbst aus eigener Kraft so nicht lösen kann. Dann ist das Team am Ende und braucht Unterstützung. Und das ist sehr gut, wenn dann jemand in der Nähe ist, sofort verfügbar ist, dem man auch so ein Problem mal nennen kann, der sofort einspringt und die Rahmenbedingungen verändert, sodass das Team wieder arbeiten kann. Und diese Form der Unterstützung ist wichtig für ein Team. Zuletzt ist in diesem Prinzip das Vertrauen in das Team noch genannt. Und warum ist das so wichtig? Ja, Verantwortung wird erst dann entgegengenommen und gefangen, wenn man sie loslässt. Wenn ich als Führungskraft nach wie vor die Fäden in der Hand halte, dann sind ja die Mitarbeiter auch in der Situation, dass sie auch spüren, dass sie die Verantwortung gar nicht richtig aufnehmen müssen. Das heißt, erst wenn ich als Führungskraft die Verantwortung wirklich fallen lasse, dann spüren auch die Mitarbeiter, sie müssen sie fangen und das tun sie dann auch instinktiv. Also, man braucht Vertrauen, sodass man die Verantwortung fallen lassen kann. Und dann wird sie auch genommen. Das ist der Trick dahinter und warum Vertrauen in das Team wichtig ist. Ich vertraue dem Team, die können das und dann kann ich auch loslassen. Das war das 5. Prinzip. Damit sind wir beim 6. Prinzip und die Überschrift lautet für mich Absprachen durch persönlichen Kontakt. Im Original heißt es, ich übersetze gleich, die effizienteste und effektivste Methode, Informationen an und innerhalb eines Entwicklungsteams zu übermitteln, ist im Gespräch von Angesicht zu Angesicht. Wenn du jetzt glaubst, das ist trivial, dann hast du in gewisser Weise recht. Natürlich ist es immer gut, wenn man Face-to-Face-Kommunikation hat von Angesicht zu Angesicht. Und dennoch ist dieses Prinzip gerade in der agilen Welt so wichtig. Warum? Weil wir ja Lernzyklen haben, die wir ja auch gehört haben in den Prinzipien davor, dass wir die möglichst kurz halten wollen. Das heißt, wir brauchen häufiger, ja, um nicht zu sagen permanente Abstimmung. Man kann eben nicht warten. Wenn ich 1, 2, 3 Wochen warten muss, bis ich wieder eine Abstimmung habe, dann ist ja mein Lernzyklus schon wieder vorbei. Wenn ich die Informationen jetzt brauche, dann müssen die Informationen auch schnell verfügbar sein. Das heißt, es braucht einen häufigen Informationsaustausch. Und da kann man wieder reingehen bei den Kommunikationstheoretikern und die sozialen Menschen, die sich damit beschäftigen. Die haben einfach mal ermittelt und haben gesagt, okay, 7% einer Botschaft wird tatsächlich verbal übermittelt. In der verbalen Kommunikation sind also nur 7% ist tatsächlich Inhalt. 38% sind paraverbale Kommunikation. Das sind die Dinge, die sich über Tonfall, Betonung, Artikulation ergeben, was man in der Stimme hört, was ich auch im Podcast noch rüberbringen kann. Und 55% kann ich auch im Podcast leider nicht bedienen. Das ist nämlich die nonverbale Kommunikation, also Auftreten, Bewegung, Mimik, Gestik. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn ein Kommunikationskanal zum Beispiel Telefon bedeutet und ja, der Kanal ist relativ schwachbandig und ab und zu knarzt es und ja, dann bekomme ich vielleicht gerade nur noch 7%, nämlich den Inhalt mit. Und bei der paraverbalen Kommunikation, Tonfall, Betonung, Artikulation tue ich mich schon schwer, weil ich so Schwierigkeiten habe, den Ton zu verstehen. Dann diese 38% fehlen mir schon und die 55% nonverbale Kommunikation, da habe ich gar keine Chance dazu. Ja, und da kann man natürlich hergehen und sagen, okay, wenn ich jetzt verschiedene Möglichkeiten in der Kommunikation in Betracht ziehe, dann ist natürlich, je mehr ich da an Bandbreite, ich nenne das jetzt mal so, das ist jetzt nicht technisch gemeint, je mehr ich an Bandbreite in der Kommunikation zur Verfügung stelle, desto mehr kann ich auch transportieren. Und da hat man natürlich ermittelt und festgestellt, am meisten Bandbreite hat man, wenn man sich face-to-face, also Angesicht zu Angesicht, persönlich gegenübersteht, am besten noch ein Whiteboard dabei hat, wo man etwas visualisieren kann, wo man etwas festhalten kann. Damit kann ich die beste und wenigsten Missverständnis produzierende Kommunikation ermöglichen. Also alle an einen Ort bringen, am besten noch eine weiße Tafel anbringen mit den entsprechenden Stiften, sodass man hier noch etwas aufschreiben kann. Fatal ist es, wenn ich auseinanderliegende Arbeitsplätze habe und nur über Telefon und Internet kommunizieren kann. Und jetzt kommt noch dazu, dass das irgendwie von den Kosten her schwierig ist und man es möglichst wenig nutzen soll oder nicht immer zur Verfügung steht und gibt technische Probleme. Die Übertragungsqualität ist schlecht und ab und zu fallen sie aus. Das ist natürlich fatal. Ja, da geht ganz viel in der Kommunikation verloren oder noch schlimmer. Die Kommunikation wird unangenehm und damit eine Hürde. Das, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass man miteinander sich austauscht und Informationen weitergibt oder holt, wenn man sie braucht, wird dann zu einer Hürde. Und das bremst natürlich ungemein die Projektgeschwindigkeit ab. Das wollen wir so nicht. Deswegen hier die Voraussetzung zu schaffen, dass man gut kommunizieren kann, ist ein echter Nutzen. Kommunikation ist häufig nicht in der Betrachtung von Projekten enthalten. Und dennoch, wenn das Team in der Kommunikation kämpft, zum Beispiel mit der Technik, aber auch schlicht und einfach Dinge kommen nicht richtig an beim Gegenüber, weil er mich falsch versteht und die Dinge falsch interpretiert, was ich sage, dann kann es gut sein, dass das Projektteam zwar hochgradig beschäftigt ist, aber leider kommt nichts dabei raus, weil man ständig dran ist, die Kommunikationsfehler zu beheben und zu überwinden. Also, wenn man hier ein bisschen mehr investiert, dafür sorgt, dass man sich regelmäßig sieht und gut zusammenarbeiten kann, kann man hier tatsächlich echte Kosten sparen und viel Frust abbauen. Lieber kurz, dafür oft kommunizieren und keine Abstriche bei den Rahmenbedingungen machen. Und das war auch schon das 6. Prinzip. Wenn du die Prinzipien nachlesen möchtest, kannst du das gerne tun unter www.schwarmcoach.de/episode/14. Auf derselben Seite kannst du ganz nach unten scrollen. Dort ist ein Feld. Dort kannst du gerne Fragen eintragen oder auch Kommentare hinterlassen. Ich freue mich über jeden Kommentar von dir. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg beim Umsetzen dieser Prinzipien. Mein Name ist Peter Klar. In der nächsten Episode kommen nochmal weitere Prinzipien, die ich dir vorstellen möchte. Und ich hoffe, du bist wieder dabei. Bis dann.